Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr mit Glaubensfragen mit anderen Menschen im Gespräch seid, ob ihr das überhaupt macht oder gar nicht. Ich finde, es gibt so zwei Arten von Gesprächsverläufen in solchen Situationen. Entweder unser Gegenüber hat auch eine, wie auch immer, geartete Glaubensbeziehung und dann unterhält man sich drüber, freut sich vielleicht miteinander dran, was einem geschenkt ist. Und es gibt diese anderen Situation, wo jemand da halt nicht so einen Zugang dazu hat und dann erklären wir unserem Gesprächspartner so gut es geht, vielen Dank Peter, wie wir das selber erfahren haben, wie unsere Erfahrungen in diesem Bereich sind und dann versucht man ihn sozusagen ins Land des Glaubens so ein bisschen mitzunehmen. Es gibt allerdings eigentlich noch eine dritte Möglichkeit, wenn man Umfragen und auch Statistiken glauben darf, dann gehören fast 20% der Menschen in unserem Land zu diesem Personenkreis, der einmal vielleicht in der Kindheit mit dem Glauben zu tun gehabt hat und diese Erfahrungen waren vermutlich nicht so dolle und man hat sich dann in der Folge von der Kirche, vom Glauben und so weiter verabschiedet und geht nun seiner eigenen Wege. Man ist sozusagen fertig mit Gott. Vielleicht enttäuscht, vielleicht auch zornig. Und Gespräche mit diesen Menschen, ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, die haben meist so ein bisschen was Heikles. Vielleicht ist das vergleichbar mit Gesprächen über den oder die Ex. Da sind oft Verletzungen im Spiel, enttäuschte Hoffnungen, missbrauchtes Vertrauen, all diese Dinge. Und da weiß jeder, das ist wie so eine heiße Kartoffel. Unter den Gesprächen, da traut man sich nicht so einfach ran und wechselt lieber das Thema. Mit Blick auf die Bibel kann ich sagen, gut, dass Gott in solchen Fällen nicht das Thema wechselt, gut, dass er bei uns im Gegenteil auf den wunden Punkt manchmal regelrecht zusteuert, weil er sich darauf versteht, Wunden zu verbinden und Kranke zu heilen. Es ist eine immer wieder anrührende Erkenntnis zu sehen, wie unser Gott sich nicht zu schade ist, dorthin zu gehen, ja, wo es sprichwörtlich wehtut. Er setzt sich menschlicher Infragestellungen, ja sogar Anschuldigungen aus, um neu einen Weg zu unserem Herzen zu finden. Ja, was für eine Demut von dem, der doch der Herr der Welt ist, dass er auch solche, ja, Kreuzeswege nicht ausspart. Ich lese uns aus Micha 6. Einen sehr bemerkenswerten Text, wie ich finde. Da heißt es, höret, ihr Berge, wie der Herr diskutieren will und merket auf, ihr Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und von dir her, vor dir her gesandt Mose, Aaron und Miriam? Mein Volk, denkt doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete. Wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit ihr erkennt, wie der Herr euch alles Gute getan hat. Und jetzt kommt eine Passage, da antwortet das Volk, sozusagen ein bisschen schnippisch: Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr Gefallen haben an vielen tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Und dann endet wieder Gott mit den Worten, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Der Predigtext vom kommenden Sonntag beim Propheten Micha, der schildert eine Gerichtsszene, könnte man sagen. Wir sind sozusagen Zuschauer in einer Gerichtsshow, wie man sie vielleicht auch aus dem Fernsehen kennt, kommt nahe samstags, manchmal unter der Woche nachmittags. Gott selbst setzt sich auf die Anklagebank, beteuert seinem Volk Israel, das ihn anklagt, er beteuert seine Unschuld. Ja, Zeugen werden aufgerufen, illustre Zeugen, die Berge, die Fundamente der Erde, sie werden als Zeugen seiner Unschuld beschworen. Es steht schließlich viel auf dem Spiel. Es geht um eine Anklage, die die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit beansprucht. Worauf lautet die Klage? Warum möchte man Gott den Prozess machen? Man kann es nur aus der Verteidigungsrede Gottes erschließen. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Also Gott sitzt auf der Anklagebank, weil die Menschen, ja weil sein Volk sich durch ihn belästigt und beschwert fühlt. Es ist Unmut laut geworden, weil Menschen sich durch Gottes Anspruch überfordert fühlen. Gott, du verlangst so viel von uns. Deine Forderungen zerstören unser Leben. Der ganze Unmut bricht sich Bahn in einem ganzen Schwall von sarkastischen Opferangeboten, die in maßloser Übertreibung enden, ja bis ins Frivole hineinreichen. Gott, was willst du noch? Muss es vielleicht ein Luxusopfer sein, ein einjähriges Kalb, wo das Gesetz doch auch schon Brandopfer ab dem 8. Lebenstag eines Tieres erlaubt. Das heißt, man würde das Kalb noch 357 Tage länger aufziehen, um Gottes Heiligkeit Genüge zu tun. Gott sagt schon, reicht das? Nein, ich merke schon, du willst mehr. Für dich müssten es gar 1000 Widder sein. Was sage ich, ganze Bäche von kostbarem Öl müssen fließen, um deinen Verehrungsdurst zu besänftigen. Man hat das Gefühl, dass sich nun der Unmut, ja Zorn über Gott bis zur Raserei steigert. Der Ankläger schleudert Gott entgegen, du Nimmersatt, am Ende sollen wir dir wohl noch unsere Kinder opfern. Stimmt schon, Sarkasmus in diesem Maße hören wir in Gesprächen über Gott und Glaube wahrscheinlich meist nicht in so krasser Weise. Aber diese Anklagen gegen Gott voller Misstrauen, verbunden mit der Infragestellung, ob es ihn überhaupt gibt, beziehungsweise ob er wirklich der gute Gott ist, den die Bibel bezeugt, klar, das kennen wir auch, wenn wir mit Leuten sprechen. Und es gibt möglicherweise auch Zeiten, bei mir war das so, wo diese Rede uns selbst als innere Stimme gar nicht so fremd ist. Unsere Gesellschaft, unser Freundeskreis, unsere Nachbarschaft, die sind ja voll von Leuten, die diesen Widerwillen gegen Gott unausgesprochen oder manchmal sogar offen im Herzen tragen. Das sind die Gottesvergiftungen, jene still um sich greifende Gift, das schon viele Gottesbeziehungen schleichend gelähmt hat und so manches Glied am Leib Christi hat absterben lassen. Dann hat man sich so still und heimlich aus der Gemeinschaft der Nachfolger Gottes verabschiedet und bleibt weg. Und solche Anklagen, wie wir sie beim Propheten Micha hören, werden auch in unserer Zeit von Menschen geführt. Ich zitiere aus einem Gebet, mit dem ein sehr beunruhigendes Buch, wie ich finde, einsetzt, in dem ein Mensch seine Gottesvergiftung, so auch der Titel des Buches, biografisch schildert. Lieber Gott, ich möchte mit einem Fluch beginnen oder mit einer Beschimpfung, die mir bald Erleichterung brächte. Eine Art innerer Explosion müsste es werden, die dich zerfetzte. Ich wäre dann nicht nur dich, sondern auch diese elende Beschämung los, mich noch einmal mit dir beschäftigen zu müssen. Ich dachte, du wärst tot, begraben, zumindest aber vergessen oder wärst mir gleichgültig geworden. Du haustest stets in mir wie ein Gift, von dem sich der Körper nie befreien konnte. Du wohntest in mir als mein Selbsthass. Du bist in mich eingezogen wie eine schwer heilbare Krankheit, als mein Körper und meine Seele klein waren. Beide wurden entgegen einer freieren Bestimmung zu deiner Wohnung gemacht. Und ich war so stolz, dass du auch in mir, kleinem Jungen, Wohnung nehmen würdest. Indem ich dir zeige, wie du als Krankheit in mich eingezogen bist und als Krankheit fast über mich hinweggewachsen wärst, hoffe ich, mich ein Stück weit von dir heilen zu können. Ich weiß, dass du in den Narben, falls ich dich aus mir vertreiben kann, bis zu meinem Tode hausen wirst. Sie werden mich beißen und du wirst mich noch mit Phantomschmerzen quälen, wenn du längst wegamputiert bist. Das sitzt. Was kann man da noch sagen, wenn Menschen Gott als den Albtraum ihrer Kindheit beschreiben, als die Grenze von un- und übermenschlichen Forderungen, an denen sie sich vergeblich abgearbeitet haben. Gott als jenes furchtbare Widerfahrenes, dessen Gegenwart wie der Schwefelgeruch der eigenen Verdammnis in die Nase zieht und dessen Name wie das Kaninchen vor der Schlange nur noch Erstarrung auslöst. Vielleicht kennt ihr den Soundtrack dazu. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Es ist schön, jetzt einmal nicht antworten zu müssen, sondern zuzuhören, wie Gott selbst sich dieser Anschuldigung annimmt. Es ist fast so, als ob er seine Ankläger mit auf eine Erholungsreise zu den Orten der Heilsgeschichte mit seinem Volk abholt. Er sagt, ihr fühlt euch beschwert und erschöpft durch mich. Ihr habt eure Freiheit verloren, sagt ihr. Ihr sagt, ich mache euch fertig und darum seid ihr fertig mit mir. Schaut doch mal, was unsere gemeinsame Geschichte wirklich gewesen ist. Schaut auf euer Leben in Ägypten. Seid ehrlich, wart ihr da frei? Schließlich wart ihr Sklaven. Und denkt an die Wüstenwanderung, da habe ich euch ein ums andere Mal geholfen, habe euch Essen und Trinken geschickt, habe euch vor Feinden bewahrt. Meine Geschichte mit euch ist eine einzige Geschichte der Befreiung. Überall da, wo ihr euch an mich gehalten habt, habt ihr Freiheit erfahren. Da wurdet ihr reich beschenkt, durftet von meinen Gaben leben. Nun sagt ihr, ihr versinkt in Aufgaben. Ich habe euch gefördert, wie ich nur konnte, und ihr spricht von Forderung. Liebe Leute, was ist eigentlich aus unserer Beziehung geworden, dass ihr eure Teilhabe an meiner Heilsgeschichte als eure persönliche Unheilsgeschichte deutet? Habt ihr es da wirklich mit mir zu tun? Wo ihr Teil meiner Geschichte seid, da könnt ihr aufatmen. Da sind frische Auen, da kann man mit mir über Mauern springen. Da ist Erlösung, Befreiung, Freude, Hoffnung, Auferstehung. Da bin ich und halte euch. Aber das ist nicht die Erfahrung des Volkes. Sie sehen nur die Forderungen. Sie sehen die Gebote. Sie sehen all die Dinge, die sie tun sollen und denen sie einfach nicht gerecht werden. Und das Schlimmste, sie sehen den nicht mehr, der ihnen diese Gebote in seiner Gnade und Liebe gegeben hat, damit sie dadurch gut leben können. Damit sozusagen der äußeren Befreiung aus Ägypten auch die innere folgen kann. Darum waren ja die 10 Gebote gegeben. Ja, warum sehen Menschen das nicht mehr? Warum geht uns das auch manchmal so, dass wir Gott mit seinem guten Gebot der Gängelei bezichtigen? Vermutlich, weil sich in die Glaubensbeziehung das Misstrauen eingeschoben hat, weil wir Gott einfach nicht glauben können, dass er uns liebt. Und darum verweigern wir ihm unsere Hingabe. Und dann wird alles plötzlich ganz, ganz zäh. Solche Prozesse verlaufen für gewöhnlich schleichend, kaum merkbar. Aber wir erkennen sie daran, dass jeder Dienst auf einmal unendlich schwer wird und dass wir dort nur noch Aufgaben sehen, wo wir vielleicht vorher Gott für seine Gaben noch gedankt haben. Und wie bei der Beobachtung so einer kriselnden Beziehung muss man kein Prophet sein, um vorherzusagen, wo du statt Gaben nur noch Aufgaben siehst. Da fehlt die Hingabe und du wirst vermutlich bald aufgeben. Dass es hier an der Liebe liegt, die unsere Sicht der Dinge entscheidend prägt, das können wir uns ganz leicht klar machen, wenn wir einmal unter Absehung von der Liebe das beschreiben, was in einer Ehe passiert. Da könnte man beispielsweise seinem ledigen Sohn im heiratsfähigen Alter sagen, mein Ältester kommt bald dahin, dann kann ich sagen, hör mal, es kommt eine Zeit, da wird eine völlig fremde Frau bei dir einziehen. Die geht auch nicht mehr weg. Nie mehr. Und wenn sie krank ist, dann wirst du sie pflegen. Wenn sie gesund ist, wird sie regelmäßig Geld von deinem Konto abheben. Das ist eine schreckliche Ankündigung, so ganz abgesehen von aller Liebe. Lauter Aufgaben, Ansprüche und Belastungen. Und nun spot an, wir denken die Liebe wieder dazu. Die zieht ein bei mir, wunderbar, und geht ehrlich nie mehr weg, herrlich. Und hebt mein ganzes Geld ab, naja, darüber müssen wir nochmal reden. Ja, Israel ist die Liebe zu seinem Gott abhanden gekommen. Aber das Berührende ist, Gott geht selbst mit dieser erkalteten Liebe geduldig um. Weil seinem Volk die Gewissheit verloren gegangen ist, dass Gott sie liebt, führt Gott ihnen die Station seiner Heilsgeschichte noch einmal Punkt für Punkt vor Augen, um ihnen deutlich zu machen, so sehr habe ich euch geliebt, all das habe ich für euch getan und er wünscht sich so sehr ein Zeichen der Erwiderung, der Hingabe. Und da merkt man, wie hohl wird das Ganze, wenn wir Menschen unter Druck und mit Widerwillen unseren religiösen Geschäften nachkommen. Gott will doch Herzen, er will uns ungeteilt und er sieht, dass die Herzen ihm verschlossen sind. Und so erstaunlich es ist, der allmächtige Gott wirbt in diesem Gerichtsprozess nicht um ein kleines Volk und sagt, ja, könnt ihr mich nicht lieben? Und Gott tut noch mehr. Er kämpft um seine Leute, weil sein Volk nur noch Forderungen und Gebote vor Augen hat. Wenn es an Gott denkt, sagt ihnen Gott jetzt auch noch mal, worauf es im Kern ankommt. Er sagt, Leute, ihr fühlt euch überfordert. Dabei sind es doch eigentlich ganz wenige Dinge, auf die es ankommt. Alles lässt sich doch zusammendampfen auf diese Faustregel, in der dir gesagt Mensch ist Mensch, was gut ist. Was das gute Leben ausmacht. Und ich übersetze das jetzt einfach mal wörtlich. Es geht darum, erstens Recht zu üben, zweitens Freundlichkeit zu lieben und drittens wachsam mitzugehen mit deinem Gott. Also noch kürzer vielleicht gesagt, gut lebst du, wenn du aus dem Blickkontakt mit Gott lebst und deinen Mitmenschen nicht aus dem Auge verlierst. Gut lebst du, wenn du aus dem Blickkontakt mit Gott lebst und deinen Mitmenschen nicht aus den Augen verlierst. Gott sagt, geh achtsam mit mir. Mit mir, also folge mir nach, sagt Jesus dann später. Sieh, was dein Gott für dich tut und lass dich in deinem Tun davon inspirieren und leiten. Kinder machen das ständig so. Ja? Ich war letzte Woche zu Hause, ich habe ein Gartentor repariert. Was macht mein Kleiner? Der nimmt sich ein Stück Holz und hämmert darauf rum. Hat ihm keiner gesagt, aber er macht das, weil er macht, was Papa macht. Irgendwie. Bisschen anders vielleicht, aber von der Sache her so. Ja, was lernen wir von unserem himmlischen Vater? Setz dich unter deinen Mitmenschen für Gerechtigkeit ein, so wie du von meiner Geschichte mit dir lernen kannst, was Gerechtigkeit ist, sagt Gott. Nicht immer nur darauf pochen, dass man bezahlen soll, was man schuldig ist, wie es alle tun. Alle ist nämlich egal. Schau auf den Vater, mach es wie er, wenn er gnädig mit dir umgeht. Sprich ihm nach, deine Schulden sind dir vergeben. Denn Gerechtigkeit hat in allem immer dem einen zu dienen, dass unsere menschlichen Beziehungen gelingen, dass unsere Gemeinschaft gestärkt wird. Deshalb schau auf mich, sagt Gott. Erinnere dich, wie ich freundlich mit dir umgegangen bin. Das sollte dein Leben prägen. Der Blick zu mir hilft, auch im Alltag klar sich zu behalten. Ganz konkret sagt das der Hebräerbrief. Da heißt es, Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Das, was Gott hier in seiner Verteidigungsrede letztlich als Empfehlung an das Volk ausgibt, das sich durch ihn erschöpft fühlt, ist ein glühender Appell zur Nachfolge. Ein Appell, ihn, den Gott für uns mit allem, was er für uns getan hat und noch tut, nicht aus den Augen zu verlieren. Schau auf ihn, lass dich von seinem Tun inspirieren. Lass dir seine Gaben zu Aufgaben werden. So erlebst du gerade aus dieser Kraft die Entgiftung und Heilung deiner Beziehung zu Gott. Eine solche Beziehung stärkt auch das Verhältnis zur Welt. Eine gesunde Beziehung zu Gott macht weder weltsüchtig noch weltflüchtig, sondern welttüchtig. Die Gottesbeziehung wird so gerade zur Voraussetzung des wahrhaft Guten und gelingenden Lebens. Ich sehe hier einen ganz wichtigen Gedanken auch für unsere Arbeit hier im Wahl. In manchem Gespräch habe ich gehört, wir sind hier sehr auf unsere Gäste ausgerichtet. Wir wollen gastfreundlich sein und Menschen dienen. Wunderbar, nichts gegen zu sagen, aber manchmal fühlen wir uns müde und fragen, wo bleibe eigentlich ich dabei? Und ich glaube, wir können nur dann anderen Menschen ohne Verschleißerscheinungen und inneren Zwiespalt dienen, wenn wir diesen Dienst aus der Kraft heraus tun, die uns von Gott geschenkt wird. Dazu brauchen wir Begegnungsmomente mit ihm. Zeiten, wo wir klar merken, hier dient er uns. Hier handelt er an mir. Er kommt in meine Schwäche, er kommt in meinen Zweifel, er füllt meine geöffneten Hände. Gott dient mir. Es ist Gottes Dienst. Gottes Dienst nicht als Event, den ich abarbeite, sondern als Ruhen und Feiern in seiner Gegenwart. Wer dienen will, der muss feiern können. Aber dieses Feiern ist durch eine geschäftige Routine, das wissen wir Pfarrer am allermeisten, stets gefährdet. Und wehe der Gemeinde, die ihren Gottesdienst nur noch abreißt und nicht mehr feiert. Die hat nämlich die Kraftquelle ihres Dienstes verloren. Darum der Hinweis, Gott nicht aus den Augen zu verlieren. Im Augenkontakt mit Gott wird deutlich, dass Nachfolge nicht ein Prinzip ist oder irgendwie so ein Grundsatz, den man einmal unterschreibt und dann nach Schema F verfährt. Gott ist kein starres Prinzip, dem man dadurch Genüge tut, dass man bestimmte Regeln beachtet, wie bei der Bedienung eines Staubsaugers. Übertragen, dass man bestimmten religiösen oder moralischen Pflichten nachkommt, damit Gott dann irgendwie zufrieden ist. Das ist viel zu gering von Gott gedacht. Gott ist doch lebendig. Er ist voller Liebe. Er wartet darauf, dass wir sein Tun achtsam verfolgen, dass wir wachsam mitgehen mit unserem Gott. Mitgehen. Er will uns dabei haben. Und da ist Bewegung drin, wie in jeder Beziehungskiste. Da geht es um Achtsamkeit und innere Beteiligung. Wachsam sollst du mitgehen mit deinem Gott. Es ist dein Gott. Hörst du das? Nicht irgendein unpersönliches Schicksal, das distanziert mit freundlichen Grüßen seine Verlautbarung unterschreibt und dann gegebenenfalls Knöllchen verteilt. Nein, nein, so ist Gott nicht. Es ist dein Gott. Du gehörst zu ihm. Selbst wenn du dich augenblicklich fern von ihm fühlen solltest, aber er ist da. Das ist die gute Nachricht und er wartet auf dich. Amen.